Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Ich bin wieder der Florian und ich beschäftige mich auch heute wieder mit modernen Arbeitsweisen. Heute steigen wir ganz tief in die Technik ein. Falls ihr mich jetzt gerade schon seht, werdet ihr merken, ich bin nicht in meinem Standard-Podcast-Setup hier, weil ich hatte gerade eben den Thomas Rosin neben mir sitzen und wir haben eine Folge aufgenommen zu unserem Atlassian Solution Day, wo wir darüber gesprochen haben, wie wir Atlassian Rovo, also die AI-Komponente von Atlassian, einführen können unter den ganzen Datenschutzbestimmungen. Wir haben auf jeden Fall mal darüber gesprochen, was ihr alles vor allem als Fachbereich, als IT und als Datenschützer vorbereiten müsst, damit das Ganze erfolgreich ist und wie vor allem AI euch im Alltag ein bisschen helfen kann und boosten kann. Ja, Rovo ist eine spannende Technologie da draußen. Man kann vor allem sehr viel Enterprise Search mit einbauen. Wir können super viel diesen Knowledge Graph von Atlassian nutzen. Es geht viel darum, Wissen zu verarbeiten, Fragen zu stellen, mit Agents zu interagieren, Dinge auch selbst auszuprobieren. Das ist sehr, sehr umfangreich geworden. Ich will gar nicht so viel wegnehmen. Wir haben auf jeden Fall fast eine Stunde darüber gesprochen, wie das Ganze sicher eingeführt werden kann, was ihr tun müsst, damit AI bei euch funktionieren kann, vor allem wenn wir um Cloud-Komponenten sprechen. Und ja, das ganze Interview hängen wir jetzt gleich hier hinten dran. Viel Spaß auf jeden Fall mit der Folge. Und wenn ihr Feedback dazu habt oder nochmal mit uns in Kontakt treten wollt, schreibt mir doch am Ende einfach an modernwork@seibert.group oder schreibt mir einfach direkt auf LinkedIn oder den Thomas auf LinkedIn. Alles dazu findet ihr auf jeden Fall unten in den Shownotes. Viel Spaß mit der Folge und ich würde mich freuen, wenn ihr am Ende noch ein Like oder eine Bewertung da lasst. Viel Spaß. Ciao. Hallo zusammen, willkommen in einer neuen Diskussionsrunde mit dem Thomas Rosin. Ich bin der Florian, ich bin Portfolio-Owner hier für das Thema Modern Work und wir sprechen heute über das Thema AI. Über was auch sonst, das ist so präsent und der Thomas ist nicht ohne Grund neben mir, der ist nämlich morgen bei unserem Atlassian Cloud Day, beziehungsweise Solution Day dabei und wird auch über das Thema Datenschutz, Freund oder Feind sprechen. Vielleicht betteln wir uns heute auch hier so ein bisschen, vielleicht der eines Freundes, anderen Feindes. Wir sprechen auf jeden Fall darüber, was Rovo bei Atlassian für eine Auswirkung hat, weil die haben jetzt gerade wieder in Barcelona vorgestellt, was sie alles für Features released haben, wie Rovo Teams vor allem helfen kann mit der Atlassian-Software im Zusammenhang, ja, Dinge besser zu machen. Also da sind wir auf der Freundesseite unterwegs. Wir werden heute aber auch über die Schattenseiten sprechen, nämlich über den Datenschutz oder vielleicht die Schattenseiten des Datenschutzes. Wenn es darum geht, wenn ihr das einführen wollt, wenn ihr das ausprobieren wollt, wenn es darum geht, Rovo zu erleben. Wir werden auch so ein bisschen darüber sprechen, was Rovo kann, aber allerdings nicht so sehr im Detail. Wir werden uns heute auf den Datenschutzpart beziehungsweise auf die Einführung davon konzentrieren, weil wenn ihr jetzt das Ganze ausprobieren wollt, dann werdet ihr Fragen in dieser Reise haben. Und ja, wir beide werden heute diese Reise etwas begleiten und der Thomas wird all diese Fragen hoffentlich zumindest beantworten oder rudimentär beantworten können, die ihr intern oder uns oder dem Thomas in dieser Reise stellen solltet, damit ihr Rovo auch sicher bei euch einführen könnt. Aber erstmal, Thomas, hallo, schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Sag doch noch mal ein paar Worte zu dir.
Ja, ich bin Thomas Rosin. Ich beschäftige mich hauptberuflich mit Daten- und Informationsschutz. Ich bin externer Datenschutzbeauftragter, meistens für mittelständische Unternehmen. Und das Spezielle bei mir ist, ich bin also ausdrücklich kein Rechtsanwalt, wie viele andere Datenschützerkollegen und Kolleginnen auch. Ich bin sehr häufig in der Rolle als Vermittler zwischen dem, was in der Technik passiert, dann sind wir beim Thema KI unter anderem, und den rechtlichen Anforderungen im Daten- und Informationsschutz. Dazwischen gibt es häufig eine relativ breite Kluft und das erfordert ein gewisses Maß an Brückenbildung. Und genau dieser Brückenbildner, der bin ich. Wie kann man Sachen in der Technik funktional möglich machen? Wie sind die Bedürfnisse aus rechtlicher Sicht? Was erwartet ein Anwalt, ein Jurist im Datenschutzrecht von euch, von euren Projekten? Und wie kann man das hinterher auch zur Verfügung stellen, sodass man auf der einen Seite erfolgreich Projekte realisieren kann, aber sich dabei trotzdem noch ans Gesetz hält?
Die Brücke werden wir heute auf jeden Fall ein bisschen schlagen, zur Einführung vor allem. Also vielleicht noch mal so ein bisschen, was ist Rovo? Atlassian hat ja schon immer eine AI-Komponente gehabt, jetzt glaube ich schon seit fast 2 Jahren, die so typische Sachen machen kann. Eine Seite zusammenfassen, Texte vorschreiben, mehr Kommentare schreiben zu der Seite, vielleicht eine Tabelle generieren. Also so typische Basic-Sachen, die man heutzutage irgendwie gefühlt in jeder technischen Software irgendwie erwartet. Und mittlerweile gibt es aber Rovo, das ist eine eigene Applikation, Hintergrund auch OpenAI natürlich im Spiel. Und da geht es vor allem um 3 sehr, sehr wichtige Elemente. Das eine ist Search, also Atlassian sagt, KI ist Search, das hat ja Meta auch schon erkannt, indem sie jetzt die Meta-Search anfangen rauszubringen und da ja auch so Google so ein bisschen angreifen mit. Das zweite ist vor allem das Thema Learning, also aus den Daten, die ich habe, und da hat Atlassian ja eine Menge, weil wir haben ja unter anderem Confluence, also ein Wiki-System, wir haben vielleicht ein Service-Management, wir haben die Entwickler-Tools, wir haben die Business-Tickets, also die Aufgaben, die irgendwie stattfinden. Das heißt, wir haben eine Menge Daten, die Atlassian zur Verfügung hat. Das heißt, der Learning-Part ist sehr, sehr groß. dass ich halt eben auch sagen kann, hey, wie liefen das Release, was waren typische Fehler, wie sind Marketingkampagnen aus, wer ist vielleicht der Experte für ein ganz bestimmtes Thema. Und das, was wahrscheinlich so der spannendste Part eigentlich von Rovo ist, ist dieser Act-Part, also die Agents, die sie gebaut haben, beziehungsweise die man auch selbst bauen kann in der Applikation. Das heißt, ich kann hingehen und kann sagen, hey, vielleicht auch als wir, Seibert, können dann Agents für Apps bauen und können sagen, hey, du willst jetzt vielleicht ein Diagramm zeichnen, ein UML-Diagramm, und dann kann ich dir ein Agent zur Verfügung stellen, wo du dann sagst, hey, ich habe folgenden Anwendungsfall, ich habe folgende Daten vielleicht auch schon, und kannst mit dem Agent interagieren und der Agent baut für dich dieses Diagramm am Ende des Tages zusammen und kann auch mit dir so ein bisschen challengen, also kann dir auch Rückfragen stellen. Du kannst ihn aber auch fragen, hey, was brauchst du von mir, damit am Ende das Ergebnis rauskommen kann. Also es ist wirklich so ein virtueller Assistant, der eben auch Dinge ausführen kann, also diesen Act-Part. Das ist so ein bisschen Rovo. Das kann man Stand heute schon erleben in der Atlassian-Applikation. Und ja, es ist natürlich eine AI und da müssen wir drüber sprechen, wie wir das Ganze einführen können. Und zwar nicht nur technisch, sondern natürlich auch vom Datenschutz her. Und ja, ich spiele jetzt einfach mal die Fachabteilung hier und sage, ich will das einführen, lieber Thomas. Was muss ich machen? Wie starte ich mit so einem Projekt, wo sowas so Kompliziertes auch dahinter steht? Also ich verarbeite ja praktisch sehr, sehr viele Daten. Das heißt, es geht um sehr sensible Daten vielleicht. Vielleicht habe ich Produktionsdaten. Ich habe mein Confluence, da sind vielleicht Verträge drin, da sind vielleicht Mitarbeiterdaten drin, da sind vielleicht Informationen zu, weiß ich nicht, meinen IT-Netzwerken drin und so weiter. Das heißt, es geht auch teilweise um sehr sensible Daten. Und gleichzeitig will ich ja auch, dass die AI Dinge für mich tut, also ausführt, wo ich ja auch unsicher bin, was hat das nachher für Auswirkungen. Das heißt, geschäftskritisch, es ist wichtig, ich muss mich damit auseinandersetzen. Und jetzt will ich dieses Projekt starten. Ich möchte das jetzt ausprobieren, ich bin die Fachabteilung, jetzt gehe ich zur IT oder wem auch immer und will starten. Was machen wir?
Ich glaube, das Wichtigste, was am Anfang steht, ist, sich überhaupt erstmal Gedanken zu machen, was möchte ich überhaupt machen. Also ich erlebe das sehr häufig in Projekten, die ich begleite, dass natürlich so ein gewisser Spiel- und Ausprobiertrieb da ist, gerade jetzt mit dem topaktuellen Thema AI. Und wir Datenschützer haben natürlich das Bedürfnis, erstmal klar zu verstehen, um welche Daten geht es, was wird genau gemacht, zu welchem Zweck, was sind die Ziele. Und das geht so ein bisschen konträr zu dem Ausprobieren, weil Ausprobieren bedeutet, ja, da nehme ich jetzt mal einen anderen Datentopf und ach, ich habe noch eine tolle Idee, das könnte man mit der AI möglicherweise auch noch machen, dann probiere ich das zu dem Zweck auch nochmal aus. Und wenn so dieses spielerische Chaos herrscht, dann tun sich Datenschützer, vor allen Dingen dann auch wieder die juristischen Kollegen und Kolleginnen, besonders schwer, jetzt dazu Aussagen zu treffen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was darf man machen, wo sind eventuell Grenzen. Das heißt, am Anfang wäre total wichtig herauszufinden, um welche Daten geht es? Was ist die Idee? Was ist der Zweck? Was möchte ich mit meiner AI-Lösung tatsächlich erreichen? Was ist das Ziel, das hinterher dann getroffen werden soll? Dabei sollte man direkt, wenn man sich mit Blick auf die Daten Gedanken macht, was nehme ich denn jetzt für Daten, mal überlegen. Im Datenschutz geht es um personenbezogene Daten. Und in der klassischen Informationssicherheit geht es um sowas wie Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Und wenn ich natürlich von vornherein sicherstelle, dass ich mit den Daten, mit denen ich arbeiten möchte, also beispielsweise, ich möchte im IT-Support, mein Chatbot, das Wissen von meinen Handbüchern zur Verfügung stellen, ja, da kann ich doch relativ gut personenbezogene Daten erstmal rauslassen. So, wenn ich keine personenbezogenen Daten habe, habe ich auch kein Thema mit dem Datenschutz. Wenn ich über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse spreche, ja, Handbücher, je nachdem, was das für welche sind in meinem Beispiel, können durchaus Geschäftsgeheimnisse darstellen, aber den Content werde ich hinterher einer gewissen spezifischen Zielgruppe zur Verfügung stellen. Vielleicht kann ich einfach den Umfang dieser Daten auf die Daten reduzieren, die ich sonst auch mit meinen Usern oder mit meinen Kunden teile. Und mit diesem ersten Schritt, also klar festlegen, was sind die Ziele, was sind die Daten, mit denen ich etwas machen möchte, zu welchem Zweck, und einer gewissen, im Datenschutz sagen wir Datensparsamkeit, zu versuchen, direkt schon personenbezogene Daten, die ich für diese Zielerreichung gar nicht brauche, rauszulassen. Genauso Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Damit habe ich einen ersten wertvollen Schritt gemacht.
Wie schreibt man sowas generell auf? Sollte man sich da so eine Tabelle machen? Jetzt weiß ich ja nicht als Fachbereich, welche Inhalte sind da alle so im Confluence? Wen sollte ich da so einbinden? Ist die IT da ein guter Ansprechpartner? Wie gehe ich so davor? Und wie stufe ich das persönlich, wenn ich mich jetzt damit auch gar nicht auskenne, am Ende des Tages ein? Sage ich halt, hey, das sind QM-Handbücher. Ist das dann schon geschäftskritisch? Ist das schon eine sensible Information? Also wie würdest du sowas dann auflisten?
Also das ist eine Frage, die habe ich auch bei vielen Atlassian Cloud-Migrationen. Der Fachbereich, der jetzt für ein Migrationsprojekt oder in unserem Fallbeispiel vielleicht für ein AI-Projekt zuständig ist, hat natürlich schon dann seine Zielvorstellung gewonnen, aber ja, was so wirklich in einem Confluence, auf einer Confluence-Site gespeichert ist oder welche Informationen in irgendwelchen Jira-Issues sind, ja, das ist vielleicht nicht so klar. Und da ist es naheliegend zu sagen, ja, wer betreibt das System denn hier? Das macht ja meine IT-Abteilung, also gehe ich mal auf die IT-Abteilung. Das Problem ist, wenn ich dann mit der IT-Abteilung spreche, finde ich meistens raus, ja, die IT-Abteilung weiß das auch nicht. Was macht die? Die stellt IT-Systeme bereit, den Zugang, die passenden Zugriffsrechte, den Datentopf, das Backup und alles das drumherum. Aber welche Daten das sind, also mal ehrlich, das ist eine IT-Abteilung, betriebstechnisch erstmal egal. Wenn wir Glück haben, haben wir in dem Spiel Menschen aus der Informationssicherheit, die haben dann vielleicht schon mal so grob eingenordet, wie kritisch sind die Daten und haben dann vielleicht auch Vorgaben gemacht, was darf denn jetzt in die Atlassian Cloud und was darf nicht. Aber mein Rat ist, wenn diese Ungewissheit herrscht, zu dem Zeitpunkt, wo ich ein solches Projekt habe, muss ich die Bereiche fragen, die letztlich auch zuständig sind, diese Daten dort zu speichern. Das sind meistens dann die anderen Fachbereiche, um die es geht. Das, was ich bei Projekten, jetzt vorausgesetzt, ich habe auch ein bisschen Zeit, dieses Projekt vorzubereiten und umzusetzen, sehr bewährt hat, ist, das vielleicht einfach mal fragebogenmäßig zu machen. Also ganz häufig biete ich dann in Projekten an, wir machen einfach mal so einen Einseiter. Und da stehen ganz niederschwellig einfache Ankreuzfältchen drin. Was haben wir denn da? Haben wir Daten von Kunden? Was sind das? Kontaktdaten? Oder da kann man einfach kategorisch mal das auflisten, was typischerweise in einem Unternehmen an Daten vorhanden ist. Kann man vielleicht auch mal in die bestehende Datenschutzdoku reingucken, vorausgesetzt, die gibt es. Und dann schicke ich einfach mal an die ganzen Site-Owner oder Site-Admins diesen Einseiter mit der freundlichen Bitte, hey, eine Seite, 10 Minuten maximal, füllt den einfach mal für mich aus, macht Kreuzchen, 2, 3 Kommentare dazu und zurückschicken. Mit so einer Mini-Inventur, gut vorbereitet, kriege ich die meisten Site-Owner auch wirklich auf meine Seite. Im Zweifelsfall schnappe ich mir die einfach mal, indem ich an den Schreibtisch gehe und sage, komm, wir füllen das mal in 5 Minuten gemeinsam aus. Und dann habe ich genau das Wissen, was mir fehlt, was ich typischerweise eben nicht in der IT finde und was ich als Projektleiter oder fachlicher Ansprechpartner für ein solches AI-Projekt halt auch nicht immer weiß.
Okay, das hält man schon mal fest, entweder ihr wisst genau, welche Daten da drin sind, dann Checkbot, dann könnt ihr es einfach aufschreiben. Im besten Fall habt ihr es vielleicht auch schon mal aufgeschrieben. Wenn ihr es nicht willst, auf jeden Fall guter Tipp, einfach eine kleine Checkliste machen, die Fragen stellen. Sind Kundendaten da? Sind sensible Daten da? Ist das und das und das vorhanden? Und ja, wer mit uns Projekte macht, der weiß, dass wir immer darauf rumreiten, dass man am besten immer Verantwortliche für ein Jira-Projekt oder für einen Wiki-Bereich definiert. Das macht es dann einfacher, diese Person auch direkt anzuschreiben und zu sagen, hey Leute, könnt ihr das bitte einfach mal ausfüllen? Weil dann hat man immer so ein paar Ansprechpartner. Das müssen jetzt keine 500 Leute im Unternehmen sein, aber vielleicht hat man so typische 20, 30 Menschen, die diese typischen Inhalte verantworten. Und dann kann man auf die zugehen und ja, so eine Checkliste ist schnell ausgefüllt. Das dauert wahrscheinlich auch keine 5 Minuten und dann hat man die Basisinformationen schon mal zusammen. Was macht man dann? Jetzt weiß ich so, okay, es sind vielleicht QM-Handbücher drin, es stehen vielleicht auch Kundeninformationen drin etc. Jetzt habe ich so eine Klassifizierung der Daten gemacht, der Inhalte. Mit wem rede ich als nächstes, damit ich dieses Projekt ja auch starten kann? Ich will es ja technisch jetzt ausprobieren, ich möchte es jetzt installieren, ich bin der Fachbereich, ich möchte diese Agents haben. Was mache ich?
Aus meiner Sicht sind es 2 Richtungen, die man einschlagen muss. Das eine ist, das ist jetzt die Weiterverlängerung von Schritt 1, nämlich was ist mein Ziel? Einfach diesen fachlichen Aspekt, was möchte ich genau tun, wie möchte ich vorgehen? Also zum Beispiel, wenn ich über einen AI-getriebenen Chatbot spreche, was sind denn die fachlichen Fragen, von denen ich erwarte, dass sie typischerweise dann hinterher gestellt werden? Was sind die Ergebnisse, die ich erreichen möchte, die die AI-Lösung dann hinterher zur Verfügung stellt? Also dass ich eine, ich sag mal, gewisse prozessuale Sicht aus der fachlichen Ecke habe, was da genau passieren soll. Auf der anderen Seite ist es an der Stelle schon hilfreich, die Menschen, die im Datenschutz unterwegs sind, abzuholen. Wenn in größeren Organisationen Datenschutz realisiert wird, habe ich meistens 2 Kompetenzen. Da habe ich einmal Informationssicherheitsbeauftragte aus der klassischen Informationssicherheit. Das ist so die Ecke ISO 27001, TISAGs für Zulieferer, Automobilindustrie. Und auf der anderen Seite habe ich dann meistens einen Datenschutzbeauftragten, eine Datenschutzbeauftragte oder zumindest andere Menschen, gerade wenn das ausgelagert ist an Externe, die ein Stück weit das Thema Datenschutz im Unternehmen vorantreiben. Und genau die beiden Ansprechpartner oder die beiden Teams, die sollte ich parallel dazu involvieren. Einfach mal freundlich einladen und genau diese fachlichen Ideen, das Vorbereitete, also Ziele, Daten, betroffene Personen auf der einen Seite und meine fachlichen Prozessbeschreibungen, Ablaufbeschreibungen, die sollte ich mit denen teilen. Gerade wenn ich in dieser Vorbereitungsphase bin, habe ich eben nicht den Effekt, ich habe was Geiles gebaut, es ist fertig, eigentlich kann ich das Ganze jetzt direkt nächste Woche launchen, ich habe mich schon verliebt in meine Lösung, ich habe schon Lob einkassiert und dann kommt halt der böse Datenschützer oder die böse Datenschützerin und sagt, nee, das darfst du alles nicht machen. Also frühzeitig einbinden, die Ideen teilen. Und in der Regel sind die Kollegen und Kolleginnen auch einfach erstmal positiv überrascht, dass das so frühzeitig mit dem Involvieren funktioniert. Aber die helfen halt auch einfach. Die geben von vornherein Hinweise und sagen, pass auf, das ist ein Bereich, der ist schwierig. Überleg dir nochmal, brauchen wir den wirklich oder können wir das möglicherweise auch anders lösen? Also diese Kollegen und Kolleginnen in den Ideenfindungsprozess aktiv involvieren.
Das ist bestimmt bei deinem Vortrag morgen ja noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ich vermute, der wird wahrscheinlich auf YouTube am Ende auch landen. Dann können wir den unten in den Shownotes auch nochmal verlinken. Da wird es bestimmt tiefer auch eingehen. Da sind wir jetzt auch genau in diesem Part, Freund oder Feind. Ich aus dem Fachbereich sage halt so, ja, ich brauche ja die Funktionalität, ich will die jetzt haben. Aber jetzt wird vielleicht was in den USA gespeichert und dann kommt der Datenschützer, Datenschützerin um die Ecke und sagt so, ah nee, das geht aber nicht nach unseren Richtlinien. Nach der Zertifizierung etc. funktioniert das auch nicht. Welche Fragen werden die mir denn stellen, beziehungsweise was werde ich denen noch anliefern müssen? Also ich habe die Ziele, ich habe die Daten, ich weiß, was ich mit der AI erreichen möchte. Das ist erstmal schon mal ein sehr, sehr guter Grundstock und ich habe es vor allem schon mal mit denen kommuniziert, bevor ich die Software installiert habe bzw. gekauft habe, sodass sie erstmal sich frühzeitig abgeholt fühlen. Aber welche Fragen werden die mir noch stellen? Die werden ja bestimmt fragen, wo werden die Daten gespeichert, wer hostet das, vielleicht werden sie auch nach den Kosten fragen, nach Sinn und Zweck, vielleicht den Anbieter, vielleicht andere Referenzen hier in Deutschland. Was für typische Fragen werden noch so auf mich zukommen, die ich als Fachbereich denen dann anliefern muss?
Mal über das, was wir jetzt schon besprochen haben, was ich an Daten, an Informationen gesammelt habe zu meinem Vorhaben, werden aus Datenschutzsicht immer wieder die gleichen Fragen als nächstes kommen. Das heißt, welche Dienstleister werden mit diesem Projekt in Verbindung stehen? Dazu gehört dann, also bei euch zum Beispiel, ihr seid es selber als Cyber Solutions GmbH, als Lizenzverkäufer. Ihr werdet im Rahmen von Projekten Beratungsleistungen erbringen. Da muss man mit euch auch die passenden Datenschutzverträge machen. Standard, wie bei der Atlassian Cloud Migration. Ich habe Atlassian im Spiel und dann geht es weiter. Dann möchten die Datenschützer natürlich auch wissen, aber wer steckt denn so dahinter? Atlassian ist sehr transparent, was diese Informationen angeht. Sie haben ein recht ausgiebiges Compliance Center auf der Webseite. Das, was ich in meinen Beratungen immer wieder feststelle, ist einfach, das wird manchmal den Kollegen und Kolleginnen einfach nicht mitgeteilt, dass das da ist. Da können die manchmal auch ein bisschen Hilfestellung gebrauchen. Und es sind einfach unheimlich viele Informationen. Und das ist wahrscheinlich auch das Dilemma. Durch die große Transparenz ist es manchmal etwas schwer, wirklich die Details sich rauszupicken, die wirklich interessant sind. Also mein Rat wäre auch, die Informationen, die Atlassian zur Verfügung stellt, einfach mal den Kollegen vielleicht als Linkliste zur Verfügung stellen. Das Compliance Center, wo ist die Subunternehmerliste, wo sind die technisch-organisatorischen Maßnahmen bei Atlassian beschrieben. Das Thema Datenresidenz spielt eine große Rolle für den Datenschützer. Dazu gibt es auch 2, 3 super interessante Infoartikel, die man einfach mal für diese Menschen zusammenstellen kann. Und dann können die sich in aller Ruhe auf diese Bereiche einschießen. Das heißt also Datenresidenz, wo werden die Daten verarbeitet, wie werden die Daten geschützt, wie funktionieren die IT-Management-mäßigen Basics, also sowas wie Backup spielt zum Beispiel immer eine große Rolle in der Cloud. Kümmert sich Atlassian darum oder ist das etwas, was ich selber machen muss mit der IT? Das wären die Sachen, die kann ich ganz gut vorbereiten vor einem solchen Gespräch. Und wenn dann die Frage kommt, dann Zettel raus und einfach auf den Tisch legen.
Das ist ja jetzt auch Fluch und Segen zugleich, dass Atlassian so transparent ist. Das sind eine Menge Daten, die die da zur Verfügung stellen, eine Menge Informationen vor allem, die sie zur Verfügung stellen. Reicht es aus, wenn ich sage, hey, hier ist der Link, viel Spaß beim Durchlesen, dann schließen sie sich ein halbes Jahr ein und kommen dann wieder und sagen so, hey, geht nicht. Die werden mir ja bestimmt auch ein paar spezifische Fragen stellen. Was kriege ich da normalerweise so gestellt, was ich als Fachbereich, wenn ich das jetzt haben möchte, in der Regel anliefern muss? Oder sagen wir mal, machen die das alles selbst? Die sind happy, wenn sie so einen Link bekommen und sagen, cool, kann ich mich komplett einlesen, kann ich alles durcharbeiten, ich mache das mal eben, in 2 Wochen melde ich mich wieder. Also wie läuft das typischerweise ab?
Also ich gebe zu, ich bin natürlich selbst jetzt ein bisschen verwöhnt, dadurch, dass ich sehr viele technische Projekte datenschutzseitig begleite. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, genau diesen Weg zu gehen, den ich beschreibe. Ich stelle aber im Gespräch mit Kollegen und Kolleginnen ganz häufig fest, dass es eben nicht immer der Fall ist. Es gibt Menschen, die im Datenschutz arbeiten, die kommen eher aus der juristischen Schiene, die tun sich vielleicht schwer, sich mit technischen Inhalten zu beschäftigen. Die Bereitschaft ist wahrscheinlich da, aber es fehlt einfach die Erfahrung. Das, was ich in den Projekten, die ich begleite, mache, ist meistens so eine Onboarding-Session für die Menschen im Daten- und Informationsschutz. Es sind aus meiner Sicht ja sowieso immer wieder die gleichen Fragen, die Kollegen und Kolleginnen stellen. So, die kann man auch einfach mal proaktiv in einer Stunde, in 90 Minuten mit einem netten Foliensatz durchgehen und einfach mal sagen, guck mal, ich bin sozusagen Kollege, ich kenne deine Fragen, ich nehme mal die ersten 10 und hier sind die Fragen und hier sind auch direkt die Antworten dazu. Und da kannst du es nochmal offiziell nachlesen, damit das nicht nur von mir kommt, sondern das ganz offiziell von Entlässchen, von Seibert oder wem auch immer nachlesen kannst. Also das wäre sicherlich eine Möglichkeit. Ich rate dazu, wenn im Unternehmen die Sicht besteht, dass man einen sehr, na, häufig wird gesagt, Datenschutz ist kompliziert, das ist ein Bremsklotz, ach, die haben von Technik keine Ahnung. Also wenn das so ein Umfeld ist, in dem ich mich mit meinem Projekt im Unternehmen bewege, dann hilft es vielleicht, solche Brückenbildner wie mich da mal einfach mal mit dazuzunehmen und dabei helfen, diese Menschen passend abzuholen. Wenn ich ohnehin mit Kollegen und Kolleginnen zusammenarbeite, die sehr technikaffin sind, ich habe vielleicht auch Prozesse bei großen Organisationen, erlebe ich häufig. Es gibt Prozesse, wenn ich regulierte Unternehmen nehme, wie aus dem Finanz- und Versicherungsbereich, die haben meistens interne Freigabeprozesse, die haben gerade für das Thema Auslagerung und Cloud eigenständige Teams, die das beleuchten. Und da habe ich meistens fruchtbaren Acker. Da habe ich die Menschen, die durchaus dann mit so einer Linkliste total zufrieden sind und sich die Sachen dann entsprechend da raussuchen, die sie brauchen. Muss ich ein bisschen einschätzen, in welchem Umfeld ich mich hier gerade bewege.
Okay, also halten wir nochmal fest, so Punkt Nummer 2, auf jeden Fall machen IT-Kenntnisse total Sinn in diesem Prozess. Wenn ich die als Fachbereich nicht mit reinbringen kann, dann muss ich mir auf jeden Fall irgendwie extern einkaufen, wenn meine Datenschützer das auch nicht haben, sondern eher aus der juristischen Seite kommen, weil es eben einfach um sehr viele technische Dinge geht, die man sonst sehr schwer beurteilen kann, weil sie eben nicht klar juristisch einsortierbar sind, sondern man schon verstehen muss, okay, wann wird was wie wo gespeichert, wann wird welche Daten übertragen, auf welchem Server findet wann wie wo was statt. Das ist natürlich schon relevant, auch einzusortieren. Ist das jetzt ein Risiko, ist das kein Risiko? IT-Kompetenzen Unternehmen per se, aber halten wir auf jeden Fall fest, das muss auf jeden Fall mit rein in dieses Projekt. Und wenn ich es intern nicht habe, dann hole ich es mir vielleicht durch dich oder andere Leute externer Natur, um da eben auch ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Jetzt haben wir das alles beantwortet, jetzt haben wir dich mit reingeholt, du hast die wichtigsten Fragen beantwortet. Wir verstehen technisch, wie die Atlassian AI bzw. Robo funktioniert. Wir haben die ganzen Informationen, wir haben die Ziele, wir haben die personenbezogenen Daten aufgearbeitet, haben all diese Fragen beantwortet. Wie geht es dann so wirklich weiter? Also jetzt muss ich da nochmal auf Atlassian zugehen, muss ich Verträge abschließen? Was muss ich jetzt nochmal machen? Jetzt habe ich all diese Dokumente von Atlassian auch durchgearbeitet. Jetzt gibt es vielleicht ein paar Zertifizierungen, die ich geprüft habe und jetzt will ich loslegen. Was sind so die typischen nächsten Schritte?
In einem guten Beratungsprozess, also unabhängig davon, ob ich jetzt zum Beispiel ein internes Datenschutzteam habe oder ob ich vielleicht einen externen Datenschutzbeauftragten habe, aber wenn ich mit meinen sozusagen Sparingspartnern unterwegs bin, sollte aus einem guten Beratungsprozess eine Liste von Anforderungen rauspurzeln. Das heißt, bezogen auf genau diesen Anwendungsfall, dieses Projekt, sollte aus dem Datenschutz oder aus der Informationssicherheit jetzt Aussagen kommen wie: Es müssen jetzt diese Verträge geschlossen werden, es gibt bestimmte Punkte, darüber müssen wir eventuell nochmal sprechen. Braucht ihr das wirklich? Eventuell wird versucht, bestimmte Arten von Daten, die vielleicht kritischerer Natur sind, nochmal wegzudiskutieren, den fachlichen Prozess nochmal so zu modifizieren, dass man vielleicht größere Compliance-Herausforderungen damit umschiffen kann. Je nachdem, was es dann tatsächlich hinterher für Daten im Ergebnis werden, kann es auch sein, dass aus rechtlicher Sicht nochmal bestimmte Prüfprozesse angestoßen werden müssen. Für die, die solche Begriffe kennen, da gibt es sowas wie eine sogenannte Datenschutzfolgenabschätzung. Das ist eine Risikobewertung, die man im Datenschutz in bestimmten Fällen machen muss. Aus meiner Sicht ein Standardprozess, den man handwerklich einfach durchspielt. Aber genau diese Dinge, die sollten jetzt auf einer Liste des Datenschutzes bzw. der Informationssicherheit mit in das Projekt reingegeben werden. Und das sind einfach weitere Aktionspunkte, die ich in meinem Projektplan mit einplane und berücksichtige. Und da muss ich dann halt sehen, macht das mein Datenschützer selber, macht das mein externer Dienstleister, macht das die Firma Seibert, ist das eine Leistung, die meine interne IT-Abteilung macht. Da mache ich ganz klassisches Projektmanagement und sorge dafür, dass die Sachen einfach erledigt werden.
Ja, jetzt machen wir mal das eher negative Szenario aus. Jetzt kommen da ganz schön viele Fragen zurück, die ich als Fachbereich gar nicht beantworten kann. Die muss Atlassian beantworten. Die sind teilweise vielleicht auch sehr technisch. Der wird gefragt, auf welcher Festplatte wird das gespeichert? Liegt das jetzt in den USA, eher im Osten oder im Westen etc.? Also da kommen Fragen zurück, die kann ich nicht beantworten, die ich an andere Leute weitergeben muss. Wo ist denn da jetzt so die Grenze, wenn vor allem die Datenschützler da jetzt Fragen stellen, die, sagen wir mal, sehr, sehr detailliert sind, um es vorsichtig auszudrücken. Also früher habe ich ja häufig On-Premise-Software gehabt, da konnte ich auf Funktionalitätenebene, wenn ich die Software teilweise sogar selber entwickelt habe, Feature A oder B einfach an- oder ausschalten. Ich habe das alles in der Hand gehabt. Im Zweifel stand der Rechner unter meinem Schreibtisch und dann hatte ich alles irgendwie so in der Hand und dann haben sich diese Fragen ja teilweise gar nicht so gestellt. Jetzt kann ich ja nicht von Atlassian verlangen, dass die einfach mal komplett transparent sind, ich in den USA einfach ins Rechenzentrum rein kann, ich dann vielleicht noch bei OpenAI anrufe und sage so, zeig mir doch mal, wie der Code funktioniert. Das hat ja alles seine Grenzen. Was mache ich denn, wenn diese Fragen jetzt vor allem in diese Grenzen reingehen? Wie komme ich denn da zu so einem Commitment? Das wirst du bestimmt auch schon erlebt haben, dass da Fragen kommen mit, hey, darf ich bei Google mal ins Rechenzentrum reinlaufen und gucken, wie die wirklich den Datenschutz sicherstellen oder die Zugriffsbeschränkungen sicherstellen vor Ort und so weiter. Ich weiß, dass die alles Dokumente dafür haben, wo die das beschreiben und etc. Aber was mache ich denn, wenn meine Firma mir nicht glaubt? Wie kann ich da vorgehen?
Du sprichst jetzt natürlich mit deinen Beispielen Situationen an, die, ich sag mal, schwierigerer Natur
sind. Genau, die sind eher extremer.
Aber du hast recht, es geht nicht immer so leicht von der Hand, wie sich das jetzt hier vielleicht in so einem Gespräch einfach mal auflisten lässt. Und aus meiner Sicht, wenn Fragen auftauchen, sollte sie gezielt an einen Ansprechpartner richten. Und der erste Ansprechpartner aus meiner Sicht ist in so einem Projekt erstmal mein Integrationspartner. Also jetzt in unserem Kontext seid ihr das dann in der Regel. Das heißt, ihr als im Rahmen des Vertriebs, manchmal sind es ja vorvertragliche Fragen, kann man das vielleicht im Vertrieb noch beantworten. Oder man ist schon im Projekt, das heißt, man hat entsprechende Consultants schon mit dem Team. Die Fragen würde ich dahin stellen. Idealerweise wird dann auch da an der Schnittstelle gemerkt, was ist das, was wir schon 100-mal gefragt bekommen haben? Sind das Antworten, die kann ich aus dem FF liefern? Ihr habt auch die Möglichkeit, Alessian entsprechend zu fragen. Ich behaupte jetzt auch mal vorsichtig, im Kontext eines konkreten Kundenprojektes wird euch das wahrscheinlich in den meisten Fällen auch gut gelingen, relativ zeitnah, also jetzt nicht von heute auf morgen, entsprechende Antworten für mal ganz neue erfundene Fragen auch bei Atlassian beantworten zu lassen. Die andere Alternative ist, wenn es dann halt eben so extrem datenschutzlastig ist, dass ihr auch schon sagt, okay, da sind wir jetzt auch schon im Bereich von irgendwelchen Rechtsberatungen, das geht zu weit, dann ist das genau die Lücke, die ich typischerweise in solchen Projekten schließe. Ich betrachte diese Fragestellung eben in erster Linie aus Sicht eines Kollegen. Ich stelle halt dummerweise die gleichen Fragen und ich kann sehr oft nachvollziehen, was das ist. Ich kann halt auch sehr häufig in solchen Projekten einfach mal berichten, ja, wie haben das denn andere gemacht? Die meisten internen Datenschützer kennen natürlich ihr eigenes Unternehmen oder das Unternehmen, wo sie vorher gearbeitet haben. Der Vorteil ist, wenn man das beruflich als Berater für viele Unternehmen macht, man kennt halt einfach auch noch die 50 Unternehmen links und rechts davon, mit denen man vielleicht in den letzten Jahren vergleichbare Projekte gemacht hat. Und da sieht man natürlich schon, okay, ich habe jetzt hier vielleicht gerade ein Projekt im BaFin-regulierten Bereich oder ich habe hier so einen klassischen IT-Dienstleister, der als Auftragsverarbeiter für solche Unternehmen arbeitet. Und da tauchen halt diese Fragestellungen immer wieder auf. Und ich glaube, den Beitrag, den ich jetzt zum Beispiel leisten kann, ist eher das Feedback zu geben, bleibt der eigene Datenschützer jetzt mal auf dem Teppich? Ist das jetzt eine Frage, die, ja, muss ich die jetzt überhaupt stellen? Oder wie sind andere Unternehmen einfach mit genau dieser Fragestellung umgegangen? Und das wäre sozusagen dann der Plan B, neben dem eigenen Integrationspartner wie ihr, im Zweifelsfall auch einfach mal jemanden als Brückenbildner wie mich damit reinzunehmen.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also die Fragen, die ihr stellen könnt, die haben ihre Grenzen. Also es gibt auch Geschäftsgeheimnisse bei Atlassian, bei Google, bei Microsoft. Egal wie groß ich bin, ich kann nicht einfach ins Rechenzentrum reingehen und mir alles mal im Detail zeigen lassen. Ab einer gewissen Grenze sagt halt auch Microsoft oder Amazon, hey, sorry, ab dieser Stelle tritt halt das Geschäftsgeheimnis hier in Kraft. Ich kann dir nicht alles ganz transparent zeigen. Da musst du das Teil dann doch bitte wieder unter den Schreibtisch stellen, weil ich habe ja auch noch andere Kunden. Ich muss das hier bewahren. Ich kann euch nicht einfach alles transparent offenlegen. Jetzt mache ich mich auch angreifbar und kann die Verträge, dass ich ja hier auch alles so schütze, gar nicht einhalten, die ich ja auch verspreche. Also ab einem gewissen Punkt heißt es Vertrauen natürlich dem Partner gegenüber, wo ich die Software dann einsetze, wo ich sie dann auch hosten lasse oder halt auch einkaufe, miete einfach. Du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an, ist einfach das Netzwerk zu nutzen, einfach auch mal mit anderen Kunden zu reden. Und dann macht es natürlich total Sinn, dich oder uns oder auch andere Atlassian-Partner einfach mal zu fragen mit, hey, habt ihr ähnliche Kunden, die diese Fragen auch schon mal gestellt haben? Gibt es ähnliche Fälle wie uns? Gibt es ähnliche schwierige Fragen auch? Und wie haben andere das gelöst? Und da muss die Antwort ja vielleicht nicht immer sein, Atlassian die Dokumentation irgendwie 100-mal zu lesen und zu gucken, ob man doch noch die Antwort findet, sondern vielleicht auch einfach mal mit den 20 anderen Unternehmen aus der gleichen Branche zu reden und zu sagen, hey, wie habt denn ihr das jetzt intern geregelt? Wie habt denn ihr diese Frage beantwortet? Wie geht ihr vielleicht auch mit diesem Risiko, dass man diese Frage vielleicht gar nicht 100% beantworten kann, am Ende des Tages auch um? Und ist das denn überhaupt ein Problem für euch oder ist das einfach nur ein Risiko? Und das sind wir auch vielleicht auch bei einem der weiteren Punkte, Risikoeinschätzung, indem ich das Risiko einfach benenne, aufschreibe und überlege, wie geschäftskritisch ist das am Ende des Tages? Ist es wichtig, dass ich da vor Ort nicht mehr den Rechner angucken kann? Oder muss ich darauf vertrauen, was passiert denn, wenn Atlassian doch kein Backup macht? Wie groß ist dieses Risiko? Das kann ich beziffern, das kann ich sogar in Euros beziffern, wenn ich möchte, wenn ich es runterbreche. Und das ist das, was man, glaube ich, auch noch on top auf jeden Fall machen sollte. So eine Risikoeinschätzung, was passiert, wenn ich in die Cloud gehe oder in dem Fall auch die AI in der Cloud verwende, versus ich mache halt was Lokales, was in dem Fall gar nicht geht. Ich kann keine lokale AI selbst entwickeln, da werde ich Jahre für brauchen und das werde ich auch nie aufholen. Das heißt, ich bin da immer auch so ein bisschen an die anderen natürlich gebunden automatisch. Also auf jeden Fall, fragt einfach mal im Netzwerk, fragt uns sehr, sehr gerne. Wir vermitteln da natürlich auch an Atlassian. Beziehungsweise, wenn ihr so konkrete Fragen habt, dann holen wir einen Datenschützer von Atlassian mit rein. Also das ist gar kein Problem, da auch einfach, wenn ihr in diesem Projekt mit drin seid, ja, einfach mal ein Telefonat auch da zu machen und diese Fragen auch einfach mal auf den Tisch zu bringen. Also Atlassian freut sich ja auch immer, wenn diese Fragen kommen, die sie einfach auch noch nicht beantwortet haben. Deswegen ist dieses Dokument, was du angesprochen hast von denen, diese Compliance Center, ja auch so groß, weil ihr da draußen schon all diese Fragen teilweise gestellt habt und Atlassian sagt, warum soll ich die für jeden einzelnen beantworten? Ich schreibe das halt auf und mache das transparent für jeden. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Vorgehensweise. Und den Rest machen halt Menschen wie du, die das dann halt entsprechend durchgehen, übersetzen oder diese Fragen dann halt auch klären und vielleicht auch nochmal auf eine im Zweifel sehr sachliche Ebene runterbrechen, dass man sie halt auch sinnvoll beantworten kann.
Da sind solche Veranstaltungen wie das, was wir morgen hier bei euch im Hause haben, natürlich total hilfreich. Ihr macht ja regelmäßig solche, ja, ich sag mal, kleinen Konferenzen, wo ihr verschiedene Kunden, interessierte zukünftige Kunden einladet. Und da sind ja auch immer wieder eure Consultants. Ich bin immer wieder auf diesen Veranstaltungen. Und da muss man einfach jetzt auch nicht groß irgendwie jetzt direkt den Auftragszettel unterschreiben, sondern einfach mal vorbeikommen. Und dann sprechen wir darüber und schauen einfach mal, ob man vielleicht in einem gemütlichen Gespräch die eine oder andere Frage auch einfach schon klären kann.
Genau, einfach ein bisschen Erfahrungsaustausch zu haben und einfach mal zu gucken. Hey, wir sitzen ja alle im gleichen Boot. Also uns persönlich geht es ja auch so. Wir haben auch eine Datenschützlerin, die intern uns die Fragen stellt. Wenn ich mir gekommen sage, ich würde gerne folgende AI-Software ausprobieren. Ich kriege genau die gleichen Fragen gestellt. Also das, was Thomas erzählt, ist nicht neu, auch bei uns hier nicht. Ich muss diese Fragen auch beantworten. Wo wird das gehostet? Welche Daten will ich verarbeiten? Zu welchem Zweck mache ich das denn? Muss das denn jetzt wirklich nötig? Müssen wir noch die 20. AI-Software kaufen und mieten? Von daher, also auch wir kommen da nicht drum herum. Also das sind ganz normale Fragen, die gestellt werden, mit denen man sich halt leider auseinandersetzen muss. Das ist einfach mal Punkt. Also das ist ein Fakt. Das müsst ihr einfach tun. So schön wie die AI und die Cloud am Ende des Tages auch ist, von der Geschwindigkeit her, diese zentralen Fragen muss ich klären. Ansonsten werde ich damit auf jeden Fall auf die Nase fallen. Oder ich gehe halt ein sehr großes Risiko ein. Und wenn mir das auf die Nase fällt, das ist dann auf jeden Fall sehr, sehr teuer oder kann im Zweifel dann sehr teuer werden, je nachdem, was ich mit meinen Atlassian-Applikationen dann auch mache. Vielleicht nochmal, ich habe eben diese Risikoeinschätzung nochmal aufgelistet. Sollte noch irgendwas anderes rauskommen an Dokumenten, an Inhalten, wenn ich in dieser Prüfung bin? Sagen wir mal, jetzt habe ich ein paar kritische Fragen gehabt, das hat sich jetzt alles geklärt, du hast da ein bisschen vermittelt, wir haben mit Atlassian gesprochen, konnten jetzt irgendwie alles klären. Die müssen jetzt doch nicht in die USA fliegen, wollen doch nicht ins Rechenzentrum, die vertrauen jetzt Atlassian, wir sind an so einem Punkt. Jetzt bin ich doch eigentlich daran, zu installieren, eigentlich loszulegen, oder haben wir noch irgendwas vergessen?
Ja, Kleinigkeit noch zu dem Thema Risikobewertung. Also Risikobewertung kann ich aus verschiedenen Kameraperspektiven machen, aus Sicht der Informationssicherheit, aus Sicht des Datenschutzes. Also da gibt es einen relativ großen Werkzeugkasten. In der Regel die Leute, die damit arbeiten, beherrschen den. Und aus einer Risikobewertung bekomme ich jetzt nicht nur eine Aufstellung, wo überall Herausforderungen stecken und wo eben nicht. Eventuell dann auch, um vielleicht das eine oder andere tragfähige Risiko auch mal von der Geschäftsleitung übernehmen zu lassen, sondern es purzeln natürlich auch Maßnahmen wieder raus, die ich treffen kann, um bestimmte Risiken zu eliminieren, weil ich mit dem Thema anders umgehe, weil ich eine technische oder organisatorische Maßnahme treffe, um sicherzustellen, dass das Ganze dann, was ich als Risiko vielleicht in Erwägung gezogen habe, gar nicht erst zustande kommt. Wenn ich soweit bin, dann werde ich meinen Projektplan vielleicht noch ein bisschen ausführlicher gestalten, werde die ganzen Sachen abarbeiten und irgendwann kommt man an die Stelle, dass man sagt, so, jetzt haben wir es eigentlich. Also wir haben die wesentlichen Maßnahmen alle umgesetzt. Ich möchte als nächstes eigentlich live gehen. Und was man bitte hier an der Stelle auch nicht vergisst, ist das Thema Testen. Ich weiß, Testen ist mindestens so beliebt in der IT wie das Thema Dokumentation. Aber auch hier kann ich nur gebetsmühlenartig sagen, alles, was man vorher getestet hat, muss man hinterher nicht mit dem doppelten oder dreifachen Aufwand wieder an anderen Problemen lösen, weil man Dinge übersehen hat. Das Testen sollte in auch einer datenschutzfreundlichen Art und Weise passieren. Das bedeutet, je sicherer ich oder je fortgeschrittener ich in meinen Tests bin, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann auch ein solches System mal an meine echten produktiven Daten dran lassen darf. Aber üblicherweise fange ich mal mit unkritischen Daten an. Wenn ich weiß, ich habe jetzt hier eine AI-Lösung und das sind jetzt doch personenbezogene Daten, zumindest mal teilweise mit enthalten, dann wäre vielleicht nicht der richtige Weg, meinen allerersten Test in der IT direkt mit dem Originaldatenbestand zu machen. Dann suche ich mir vielleicht mal einen, wo ich keine personenbezogenen Daten drin habe. Und bitte keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Wenn ich komplexe Prozesse habe, wo vielleicht dann auch nochmal andere Aktivitäten stattfinden, wo dann vielleicht auch meine Mail versendet wird mit irgendwelchen Informationen, da möchte ich das nicht haben, weil Tests sind dafür da, Fehler zu finden. Das heißt, ich unterstelle, ich habe vielleicht noch Fehler. Und wenn dann mal die Mail an den falschen Empfänger mit einem Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis oder mit eben personenbezogenen Daten rausgeht, die da nicht hingehören, ja, das möchte ich ja genau vermeiden. Also einfach erstmal mit nicht personenbezogenen, unkritischen Daten anfangen, sich langsam annähern, feststellen, die Funktionalität, meine Rahmenbedingungen sind so, wie ich das gerne auch haben möchte. Ich habe die ersten Fehler ausgemerzt. Dann werde ich irgendwann in den Zustand kommen, dass ich sage, okay, jetzt habe ich soweit alles rausgefunden. Jetzt fange ich mal an, mit einem Teil meiner produktiven Daten zu testen. Da nochmal der Verweis. In der Atlassian-Welt ist das im Moment so, dass sehr häufig die AI-Komponenten nur recht global aktiviert oder deaktiviert werden können. Ich kann zum Beispiel Atlassian Intelligence für Confluence freigeben, aber nicht nur für eine einzelne Confluence-Zeit. Da könnte ich mal überlegen, ob mir die Sandbox vielleicht weiterhilft, dass ich mit, auf die Sandbox kann ja nicht jeder zugreifen, also mit einem kleineren Testteam, ohne dass ich Angst habe, dass dann Unbeteiligte direkt die Komponenten produktiv nutzen, in der Sandbox zu testen. Bei Rovo habe ich natürlich dann den Vorteil, da kann ich noch viel besser steuern, welchen Content ich zuführe. Da kann ich sehr wohl sehr selektiv Datenbestände zuordnen und genau das sollte ich an der Stelle auch nutzen. Tests bitte immer dokumentieren, auch wenn das wieder nervige Arbeit ist. Aber gerade wenn Sachen nicht funktionieren, ist es sehr hilfreich zu wissen, was habe ich denn getestet, was habe ich eventuell noch nicht getestet, erweitere ich meine Tests und bitte in die Zukunft blicken. Wenn mein Projekt dann einfach mal gelauncht ist und es funktioniert und es ist, ich sag mal einfach, es ist geil, es ist so, wie man es haben wollte, dann kommen natürlich die nächsten Ideen. Und wenn ich dann schon einen Prozess im ersten Projekt realisiert habe für eine vernünftige Qualitätssicherung und habe das auch aufgeschrieben, dann habe ich viel weniger Arbeit bei der Projektphase 2, Projektphase 3 oder in einem weiteren Projekt das gleiche Umfeld noch weiter zu verbessern. Und dann mache ich einfach, nehme ich als Grundlage das Testkonzept, was ich vorher entwickelt habe, erweitere das ein bisschen um die neuen Anforderungen und habe im zweiten Projekt viel weniger Arbeit.
Ja, also den Prozess zu dokumentieren macht total Sinn, da eine Checkliste auch rausploppen zu lassen und zu sagen, hey, wie kann ich dann weitere AI-Applikationen, wenn ich vielleicht mal in die Google-Welt gehen will zum Beispiel, da ist ja auch viel AI mit Gemini zum Beispiel drin, dass ich das dann auch entsprechend sauber ausrollen kann. Jetzt habe ich mal einen Testplan gemacht, habe das alles getestet, ich habe das ausgerollt, das Ganze. Klar, wir müssen uns auch nochmal Gedanken machen, hey, auf welchen Sites ist es nachher aktiv, welche Useranzahl, dann später vielleicht auch mit Rovo. Schulungsmaßnahmen ist vielleicht auch noch so ein Thema, gerade mit den Agents, weil man kann bei Rovo ja auch eigene Agents bauen für eigene Anwendungsfälle. Das ist bestimmt auch sehr schulungsintensiv, aber da sind wir jetzt schon eher ein bisschen weg vom Datenschutz und so von den, sagen wir mal, eher technischen Security-Themen, sondern sind eher schon so in diesem fachlichen Route. Das liegt dann jetzt bei mir im Fachbereich, dass ich das dann auch entsprechend vorantreibe. Da wollen wir jetzt vielleicht gar nicht so tief einsteigen. Das ist vielleicht nochmal ein ganz, ganz anderes Thema, was wir als Extra-Video aufnehmen könnten. Was ich mich jetzt frage, jetzt habe ich das ausgerollt, jetzt habe ich den Freifahrtschein erstmal bekommen, das nutzen zu dürfen. Jetzt sind wir ja in der Cloud und Dinge ändern sich sehr, sehr schnell. Es gibt keine ganz klassischen Release-Zyklen mehr. Ich habe zum einen die Atlassian-Software, die in der Cloud ist. Jetzt habe ich aber auch natürlich die AI, die in der Cloud drin ist. Wie häufig muss ich denn jetzt auch das regelmäßig wieder gegenprüfen? Also da ändern sich ja Dinge, da kommen Funktionalitäten dazu. Ich kann jetzt auch nicht ausschließen, dass im halben Jahr vielleicht etwas passiert, was in meiner Prüfung am Anfang ja vielleicht noch okay war und im halben Jahr ist es plötzlich nicht mehr okay. Wie gehe ich denn damit um? Gibt es da so typische Zyklen, so alle halbe Jahr, einmal im Quartal, einmal im Jahr, die ich dann gegenprüfen muss? Oder ist das auch ganz individuell, lege ich das pro Firma fest, wie kritisch das ist? Ich habe ja auch nicht so in der Hand in der Cloud, das ist jetzt auch wieder Fluch und Segen zugleich an der Stelle, also Freund und Feind an der Stelle. Die ganzen Update-Prozesse werden ja für mich übernommen, das heißt, ich habe keine IT-Kapazitäten, die ich dafür aufopfern muss. Allerdings habe ich natürlich auch nicht so in die Hand, wann genau was passiert. Also Atlassian ist ja transparent. Es gibt ja auch so Pre-Releases in den Sandbox, also Testsystemen zum Beispiel, wo ich Dinge schon vorher prüfen kann. Aber das passiert natürlich trotzdem in einer gewissen Geschwindigkeit, das Ganze. Also Atlassian sagt jetzt nicht, hey, hier ist das Release, sag mal irgendwann okay, dann komme ich in 2 Jahren nochmal vorbei und update das, sondern da gibt es einen gewissen Druck. Also irgendwann wird geupdatet, irgendwann kommt das Feature von der AI und so weiter. Wie oft muss ich das gegenprüfen? Wie oft sollte ich sozusagen das Ganze auch challengen? Ist ja auch eine Gefahr für mich als Fachbereich, dass vielleicht doch mal was aufkommt, dass es wieder abschalten muss. Das will ich ja nicht. Das will ich vielleicht eher unter den Teppich kehren. Also wie oft frage ich nach? Wie oft fragt eigentlich so der Datenschutz und die IT und die Menschen aus dem Security-Bereich eigentlich nach?
Es gibt 2 Wege, wie, ich sag mal, so ein Update funktionieren kann. Jetzt eher aus Datenschutz- oder Informationssicherheitssicht. Es kann sein, dass einfach erstmal lange Zeit überhaupt nichts passiert. Das heißt, die Vertragsbedingungen beim Anbieter bleiben stabil. In der Rechtswelt ändert sich glücklicherweise auch gerade nicht allzu viel. Funktional bin ich mit dem zufrieden, was ich habe. Und eigentlich läuft es einfach. Und aus so einer Situation heraus, da sprechen wir Datenschützer immer von einer anlasslosen Überprüfung. Das heißt, man sollte schon in regelmäßigen Abständen, auch wenn eben gerade das Rad sich der Welt mal nicht weitergedreht hat, trotzdem mal in einen Prüfprozess einsteigen und nochmal aktiv nachschauen, ist das tatsächlich so.
Spiele ich dann alles von vorne durch?
Ja. Es hängt ein bisschen davon ab, was man an Vorarbeit gemacht hat. Wenn wir zum Beispiel im Datenschutz im Vorfeld schon eine Datenschutzfolgenabschätzung, also diese Datenschutzrisikobewertung gemacht haben, da gehört auch unter anderem dazu, dass man festlegt am Ende dieses Prozesses, wann wird diese Risikobewertung nochmal anlasslos zur Wiedervorlage gestellt. Typischerweise in einem agilen technischen Umfeld rate ich dazu, das anlasslos nach einem, zumindest beim ersten Update, mal nach einem Jahr zu überprüfen. Wenn man feststellt, es hat sich wirklich so gar nichts geändert, es ist eigentlich ruhiges Fahrwasser, dann kann man auch mal sagen, dass man das anlasslos vielleicht auch erst wieder in 2 Jahren überprüft. Aber das ist so der Spielrahmen zwischen 1 und 2 Jahre, dass ich, ohne dass ein konkreter Anlass besteht, das Ganze wiederhole. Das heißt, ich nehme mir dann meine alte Unterlage, dann werde ich mit dem Blick des idealerweise erfahrenen Datenschützers, der wird wissen, was sich typischerweise ändert. Der wird jetzt nicht alles nochmal neu machen, sondern der wird einfach an den klassischen Stellschrauben, wo man aus Erfahrung weiß, da ändern sich Dinge. Da wird er nochmal nachgucken. Der wird sagen, wie ist denn die Vertragslage mit Atlassian? Gibt es da im letzten Jahr ist da irgendein Update passiert? Dann gucke ich mir mal an, was hat sich in den Verträgen, in den Online-Terms eventuell geändert? Hat sich das Technologierad weitergedreht? Wenn ich vorher festgestellt habe, okay, meine User melden sich dann zum Beispiel mit Benutzername, Passwort und einem zweiten Faktor an, ist man heute vielleicht der Meinung, dass der zweite Faktor auch nicht mehr ausreicht, brauche ich jetzt irgendwas anderes? Diese Dinge wird man dann einfach der Reihe nach durchprüfen. Das ist keine vollständige Wiederholung. Der zweite Trigger ist, es hat sich was verändert. Und das ist sicherlich auch aus meiner Sicht das problematischste Umfeld, denn wie erkenne ich denn, dass sich was geändert hat? Wenn wir im Cloud-Umfeld unterwegs sind, das ist jetzt nicht nur Atlassian, das ist eigentlich jeder große Cloud-Anbieter, dann bekommt man eine teilweise stattliche Anzahl von Informations-E-Mails. Die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Da muss man zwar auch mal ein bisschen sortieren, aber tatsächlich in diesen E-Mails steht drin, wir haben ein Feature geändert. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine E-Mail von Atlassian, jetzt schon ein bisschen her, mit der Einführung von Atlassian Intelligence. Hat Atlassian irgendwann gesagt, so, das ist jetzt reif aus unserer Sicht, das funktioniert. Wir schalten das jetzt auf allen Tenants unserer Kunden defaultmäßig einfach mal an. So, und wenn man selber als Organisation dann für sich festgestellt hat, okay, wir sind gerade noch nicht so weit oder wir haben gerade andere Baustellen, eigentlich wollen wir das nicht. Wir sind noch nicht so weit für Atlassian Intelligence. Gut, dann muss man das halt sehen und dann muss die IT hingehen und den Schieberegler wieder in die andere Richtung schieben und dann ist es auch erstmal wieder gut. Also ich muss mir die Informationen auch anschauen, die ich von meinen Partnern bekomme. Ich sollte im Unternehmen festlegen, wer dafür zuständig ist, diese Informationen zu verarbeiten, zumindest mal entgegenzunehmen und zu bewerten, wem gebe ich das? Okay, haben sich die Vertragsbedingungen geändert? Mache ich nicht selber. Gebe ich meinem Datenschützer, meiner Rechtsabteilung. Hat sich ein IT-Feature geändert? Gebe ich meiner IT-Abteilung. So eine Schnittstellenfunktion, die sollte ich bei mir etablieren. Neben den Vertragsbedingungen, den Funktionalitäten, kann es sein, dass sich der Stand der Technik eventuell weiterentwickelt. Thema Authentifizierung in der Cloud, was ist heute State of the Art? Es kann sein, dass Gesetze sich ändern. Das hatten wir vor einigen Jahren. Da wurde das Datenschutzabkommen mit den USA vom EuGH für unwirksam erklärt. Da musste man erstmal nachbessern, jetzt haben wir ein neues. Aber wenn solche Dinge in der Welt passieren, dann kann es sein, dass ich als Organisation das sehen und eventuell gegensteuern muss. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Für mich ist es die zentrale Ansprechstelle, die diese ganzen Informationen einsammelt. Es ist ein aufmerksamer Daten- und Informationsschutz, bei großen Organisationen auf 2 Bereiche meistens aufgeteilt. Die sollten aufmerksam durch die Welt gehen und einfach schauen, was passiert. Und ich glaube, damit hätte man die wichtigsten Punkte abgeklappert.
Okay, also nochmal zum Festhalten, nach Go Live ist das Projekt nicht zu Ende, sondern ihr müsst es regelmäßig prüfen. Das muss jetzt gar nicht alle halbe Jahr sein. Thomas sagt, 1 bis 2 Jahre ist durchaus auch in Ordnung. Und 2 Jahre ist ja auch schon relativ großer Spielraum, wo man ja auch Dinge einfach auch mal laufen lassen kann in der Zeit. Wichtig, was wir auch immer empfehlen, ist immer Applikationsverantwortliche für die Systeme zu definieren. Also es bringt euch nichts, wenn die IT die Systeme sozusagen verantwortet, im Sinne von, dass sie die User freischalten, dass sie vielleicht Bereiche anlegen, dass sie Projekte anlegen, die Berechtigungen innehaben und so weiter. Also eher so diese klassische Verwaltung der Applikation. Die operative macht ja dann der Atlassian-Verein in der Cloud. Da hat man häufig so das Gefühl, ja okay, Atlassian macht ja alles, ich muss eigentlich gar nichts mehr tun. Es macht aber schon Sinn, jemanden fachlich einfach auf das System draufschauen zu lassen, der oder die auch ein bisschen prüft, was kommt denn so an Features dazu? Passiert jetzt plötzlich so ein Rollout von AI, was einfach per se angeschaltet ist? Da muss ich als Applikationsverantwortlicher auch draufschauen, aus dem Fachbereich im Zweifel, und sagen, hey, da müssen wir drüber sprechen. Oder wir müssen es erstmal ausmachen und dann drüber sprechen und dann vielleicht auch wieder einschalten. Das heißt, ich habe da eine gewisse Verantwortung auch drauf zu schauen, und zu prüfen, was tut sich da in meiner Applikation, was tut sich in der Atlassian-Welt. Da gibt es ja auch ganz viele Ressourcen, die Atlassian zur Verfügung stellt. Es gibt unfassbar gute Dokumentation, es gibt Update-Guides. Zur Not folgt ihr uns und folgt unseren Updates, die wir rausposten. und kriegt es darüber dann mit oder redet mit uns oder kommt auf diese vielen kleinen Events, wo wir ja auch nochmal über diese Updates dann sprechen im Speziellen, wo ihr das dann im Zweifel mitbekommt. Also extrem wichtig, auch da so ein bisschen mit der Zeit zu gehen, drauf zu achten und entsprechend da auch nicht in irgendeine Falle plötzlich reinzukommen und irgendein Risiko auch zu aktivieren dann plötzlich, was mich dann vielleicht halt eben auch, je nachdem, vielleicht geldlich oder halt auch firmentechnisch ein bisschen was kostet. Da muss ich ein bisschen drauf achten. Wir haben jetzt relativ viel drüber gesprochen, was man alles so machen muss. Das ist jetzt kein kleines Projekt, sondern da muss das geprüft werden. Im Zweifel, wenn ich wirklich aus diesem Stand Null bin, ich weiß eigentlich gar nicht, welches Ziel, ich weiß gar nicht, welche Daten ich habe. Das heißt, ich muss erstmal diese Vorprüfung der Daten machen. Ich muss die Owner vielleicht erstmal alle herausfinden. Ich muss diese Umfrage erstellen und so weiter. All diese Dinge, die wir ganz am Anfang besprochen haben. Wie lange braucht man so in der Regel, so ganz grob, sagen wir mal so Best-Case-Szenario, Worst-Case-Szenario, um diesen ganzen Prozess auch mal so durchzuspielen? Ich weiß, jede Firma ist anders, die Organisation tickt anders, die Leute haben unterschiedlich Zeit, es gibt andere Projekte. Aber ist das etwas, wo man sagt so, hey, wenn wir uns jetzt alle dahinter klemmen, in 4 Wochen können wir das stemmen und dann ist das alles okay, wenn alle mitmachen? Oder ist das schon so ein Ding, wo ich sage, okay, da brauche ich 2, 3, 4, 5 Monate? Oder im Zweifel, wenn wir auch alle nicht so viel Zeit haben, weil andere Projekte, der Datenschutz ist vielleicht ausgelastet und so weiter, da muss ich im Zweifel auch mal ein Jahr damit rechnen, bis all diese Fragen in irgendeiner Form beantwortet sind. Was sind so die typischen Dauer dieser Projekte, die du so erlebst?
Ja, du hast einen wichtigen Punkt auch hier wieder genannt. Es kommt natürlich darauf an, in welchem Umfeld ich unterwegs bin. Die meisten werden ihre eigene Organisation kennen und ein Gespür dafür haben, wie lange dauert denn grundsätzlich ein IT-Projekt. Wie lange dauert es, bis ich eine neue Software eingeführt habe? Und häufig ist es so, dass auch so ein Cloud-Projekt, auch ein Atlassian-Cloud-Projekt, nicht länger braucht als eben andere IT-Projekte auch, die man in der Organisation macht. Das heißt, einfach mal die eigenen Erfahrungswerte in der Organisation einsammeln, um ein Bild dafür zu bekommen.
Aber sag mal, wir sind schon in der Cloud, wir haben diese ganze Basis schon gemacht. Ich will nur Rovo die AI-Komponente freischalten. Das heißt, es geht wirklich darum, diese ganzen Datenschutzthemen zu klären aufgrund der AI. Ich setze das erste Mal AI in der Firma ein. Vorher habe ich 0 Erfahrung damit gesammelt.
Okay, wenn ich wirklich bei 0 anfange, also ich habe jetzt zum Beispiel nicht spezielle Richtlinien, keine Arbeitsanweisungen, die meinen Mitarbeitern sagen, wie sie damit umgehen sollen mit solchen Themen, würde ich sagen, dann bewegt man sich auf jeden Fall in einem Zeitbereich. Wenn es extrem günstig läuft, kann man das sicherlich irgendwo in einem Quartal schaffen. Das ist aber ausgesprochen optimistisch und dürfte sich in den wenigsten Fällen auch in der Realität so erweisen. Ich denke, zwischen 3 und 6 Monaten ist eine realistische Projektzeit, wenn das Unternehmen einfach das Thema auch ausreichend priorisiert, sodass Ressourcen da sind, dass man eben jetzt nicht irgendwie 2 Monate alleine darauf warten muss, dass jemand mal Zeit hat, sich einen Vertrag anzugucken und den für gut zu befinden oder auch Feedback zu geben. Wenn es deutlich schlechter läuft, wenn man sich sehr, sehr viel externe Hilfe holen muss, wenn man sehr viel Überzeugungsarbeit leisten muss, habe ich auch schon Projekte gesehen, die dann auch schon so im Bereich 9 bis 12 Monate landen. Aber dann ist man schon in einem Umfeld, dass irgendwas nicht so richtig funktioniert. Erfahrungsgemäß weiß man das aber vorher, weil man kennt seine Organisation, weil das Problem haben dann auch andere Projekte vorher schon gehabt. Meine persönliche Hypothese ist, ein Projekt, das länger als 12 Monate dauert, das ist gefährlich. Denn Projekte, die so lange dauern in der IT, die führen meistens dazu, dass sie werden verwässert. Die Motivation lässt nach, man kommt nicht mehr, erreicht nicht mehr die Ziele, auch die Zwischenziele nicht. Und das sind Kandidaten, dass Projekte eingestellt werden. Und das muss man tun, ist vermeiden. Das heißt, angepeilter Korridor sollte sein, innerhalb von 6 Monaten das realistisch hinzubekommen. Das kann man mit einer guten Projektorganisation und einem, ich sag mal, angemessenem Startschuss zu einer Zeit, wo die Ressourcen verfügbar sind, auch realisieren. Wenn es länger wird, achtsam bleiben, damit das Ganze dann jetzt nicht zu lange dauert und hinterher zu einem nicht erfolgreichen Projekt führt.
Ja, es hilft natürlich auch, sich Budget dafür zu holen, klar, einen Projektplan auch zu machen, zu sagen, hey Leute, wir wollen jetzt Rovo nutzen, wir wollen die Atlassian AI einführen in die Atlassian Cloud und jetzt gibt es einen Startschuss und dann wissen halt auch alle Fachbereiche Bescheid, ich muss mich damit jetzt auseinandersetzen. Wenn ich jetzt natürlich so um die Ecke komme, es wäre schön, wenn, und dann einfach mal Dokumente rumschicke und irgendwo Fragen stelle, dann ist wahrscheinlich die Motivation, diese Sachen schnell zu beantworten, auch nicht besonders hoch. Deswegen, also plant es richtig ein, es ist ein Projekt, ihr merkt, es müssen ein paar Fragen beantwortet werden, habt da auch so ein bisschen die Sensibilität, dass die anderen ja auch Zeit dafür haben müssen. So Dokumente lesen sich nicht so schnell, da sind sehr viele Informationen drin und ja, wie gesagt, auch Fluch und Segen zugleich, wenn viele Dinge transparent sind, muss ich eben halt auch viel lesen, viel verstehen, viele Rückfragen stellen Und da muss ich den Leuten auch ein bisschen Zeit geben. Das macht man nicht an einem Arbeitstag. Das Kompetenzcenter, dieses Compliance Center von Atlassian, ich glaube, da braucht man ein paar Tage, wenn man alles lesen will. Das ist auf jeden Fall eine gute Nachtlektüre, die man da durcharbeiten kann. Von daher, also Projektplan auf jeden Fall einstellen. Letzter Tipp von mir, es sauber anzugehen. Und da auch durch den Reisedschungel, wie du es sehr häufig, oder den Datenschutzdschungel, den du sehr häufig erwähnst, da auch sauber durchzukommen und nicht irgendwo sich zu verlieren.
Ja, also auch da von meiner Seite nochmal letzte Tipps. Im Datenschutz ist es immer extrem hilfreich, die Menschen aus dem Datenschutz frühzeitig zu involvieren. Alles, was zu spät kommt, blockiert Projekte, führt zu starken Verzögerungen. Und wenn die von Anfang an dabei sind, dann hilft es einfach dabei, das Ruder in die richtige Richtung zu drehen. Der zweite Punkt ist, wirklich im Rahmen des Projektmanagements sicherzustellen, dass ich die Ressourcen auch tatsächlich habe, die ich benötige. Nicht, dass jetzt ein Missverständnis entsteht, wenn ich jetzt sage, oh Gott, wenn jetzt ein Projekt ein Jahr dauert, dann wird das ganz, ganz schwierig. Es ist in der Regel nicht, zumindest nach meiner persönlichen Erfahrung, der Datenschutz, der jetzt das Ganze ein Jahr lang verzögert. Es sind die allgemeinen Projektumstände. Ich erlebe das ganz häufig, wenn ich solche Workshops mache für diese Risikobewertung, von denen wir eben gesprochen haben. Ja, dann, wir brauchen jetzt mal einen Termin. Da müssen 5 Leute mit dabei sein. So Fachbereich, IT-Admin, IT-Leitung, Informationssicherheitsbeauftragter, interner Datenschützer und ich. Allein diese 5 Leute mal jetzt für 2 Stunden in eine Videokonferenz reinzubekommen. Ich erlebe das manchmal. Da reden wir 6 Wochen drüber, bis wir dann einen Termin haben. So, und diese 6 Wochen, das sind die ersten 1,5 Monate von dem Jahr, das ich eben angesprochen habe. Das hat nichts mit dem Datenschutz zu tun. Das ist Projektorganisation. Und das sind ganz häufig diese Aspekte, die diese Projekte so in die Länge ziehen. Und da kann ich mit einem, ich sag mal, ambitionierten Projektmanagement, glaube ich, sehr, sehr viel erreichen.
Ja, das ist eure Frage, wir sind gerade Anfang November. Jetzt gibt es auch gar nicht mehr so viele Wochen, die wir dieses Jahr noch arbeiten. Weihnachten fällt dieses Jahr zumindest sehr freundlich für diejenigen, die arbeiten müssen. Weil ich glaube, Weihnachten fällt auf den Dienstag. Und dann, je nachdem, wenn ihr noch ein bisschen Resturlaub habt, dann habt ihr vielleicht schon ab 13. Dezember Freizeit und macht 2-3 Wochen Urlaub für ein paar wenige Urlaubstage, die ihr dafür opfern müsst. Und ja, wir sind jetzt Anfang November, das sind nur noch 4-5 Wochen und dann ist das Jahr schon rum und dann haben die Leute 3 Wochen Urlaub und erste Januarwoche geht auch nicht und auch noch viel im Urlaub. Das heißt, man ist plötzlich schon so ab 10., 12., 13. Januar und das sind halt von jetzt an schon 2 Monate, bis ich dann halt so einen Termin habe für 2 Stunden, um so viele Leute mit einzuplanen und zack, bin ich 2 Monate in der Zukunft. Und das geht dann ganz schnell, auf einmal bin ich 2 Monate langsamer, obwohl gar nicht so wirklich was dafür kann. Also plant das auf jeden Fall gut ein, das ist super, super wichtig. Blockt diese Ressourcen vielleicht auch schon im Vorfeld. Also sagt halt so, es gibt gewisse Deadlines, wo vielleicht gewisse Termine stattfinden müssen, dass ihr eben vielleicht, wenn ihr Stand jetzt startet, auch vielleicht im Februar, März schon Zeiten blocken könnt bei den Leuten, dass die einfach wissen, okay, zu dem Zeitpunkt muss was stattfinden. Und das erzeugt auch ein bisschen Druck bei euch, weil bis zu dem Zeitpunkt müsst ihr dann halt auch Fragen beantwortet haben, gewisse Dinge auch ausformuliert haben, damit ihr diese Zeit noch einhalten könnt. Ist für alle Seiten ein bisschen positiv. Druck ist immer ein bisschen gut, zumindest wenn er nicht zu extrem ist. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Thematik. Es ist auf jeden Fall keine Thematik, die ich auf die leichte Schulter nehmen kann. Darüber haben wir gerade gesprochen. Wenn ihr es einfach mal ausprobieren wollt, also wenn ihr jetzt sagt, hey, ich will jetzt auch mal Atlassian Rovo ausprobieren und ich will auch diese Agents haben und das Thema Enterprise Search ist spannend für mich oder allein dieser Knowledge Graph, den Atlassian da ja auch implementiert hat, dass ich sagen kann, okay, ich habe ja das Wissen von den Tickets, die Kunden vielleicht erstellen, ich habe die Entwicklerdokumentation etc. Und ich habe dann einfach dieses geballte Wissen und kann der AI einfach dem Rovo-Agent eine Frage stellen, was wir zum Beispiel bei dem Release letztes Jahr gemacht haben, welche Marketingkampagne da jetzt sinnvoll war oder wie die Marketingkampagne vielleicht gelaufen ist, weil ich die Daten vielleicht sogar ausgewertet habe per Analytics, dann kann ich da sehr, sehr leicht an Daten als Fachbereich auch rankommen. Das ist super, super spannend. Allerdings, ich muss da halt auch ein sauberes Projekt machen, damit das am Ende des Tages auch mal möglich ist. Wenn ihr Lust dazu habt, sprecht uns selber doch einfach mal an. Wir verlinken alles unten in den Shownotes, dass ihr euch damit ein bisschen auseinandersetzen könnt. Wir verlinken da mal die typischen Landingpages, die wir haben. Wir verlinken auch den Thomas auf jeden Fall. Wenn ihr sagt, ich bin da jetzt schon in dieser Reise gerade drin und das, was Thomas erzählt hat, ja, da sehe ich mich gerade wieder oder bei den Stolpersteinen bin ich gerade gestolpert, dann könnt ihr den Thomas einfach mal ansprechen, auch gerne über uns einfach ansprechen. Und dann kommt er für einen Workshop mal vorbei oder telefoniert mal eine Stunde mit euch und kann euch da die entsprechende Anlaufunterstützung geben oder den Übersetzer spielen, wie er gesagt hat, von Fachbereich zur Technik, zum Thema Datenschutz oder zur IT hin, dass das eben nicht ins Stocken gerät, weil es ist wichtig, darüber zu reden und auch vor allem sehr transparent zu sein in dem Prozess. Haben wir noch irgendwas vergessen, Thomas?
Oh, eine ganze Menge. Und ich würde sagen, alles andere kommt dann morgen auf der Veranstaltung von euch. Da werde ich noch ein bisschen was dazu erzählen, zu dem Spannungsfeld künstliche Intelligenz und Datenschutz. Aber ich glaube, für das, was wir uns für heute vorgenommen haben, mal einfach darüber zu sprechen, wie sieht so ein Ablauf aus? Wie kann man das Thema Daten- und Informationsschutz involvieren? Da haben wir alles Wichtige erwähnt.
Ja, wenn das Video online kommt, wird der Vortrag leider schon vorbei sein. Also so schnell können wir es leider nicht releasen, dass ihr da noch die Chance habt. Aber sprecht uns doch einfach mal an. Kontaktdaten findet ihr unten in den Shownotes, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt. Ich freue mich auf jeden Fall. Thomas, vielen Dank, dass du dir heute schon Zeit genommen hast. Ich freue mich auf morgen und bin gespannt, was die Kunden dazu sagen.
Das tue ich auch. Ich danke dir. Bis bald wieder.
Tschüss.
Tschüss.